Herzlich willkommen zu den Mediennews am heutigen Mittwoch, den 14. November. Wir schauen heute zurück auf das vergangene Wochenende, an dem sich in Chemnitz bei Radio T 150 Radiomachende getroffen haben von über 20 freien Radios aus dem Bundesgebiet, aber auch aus Österreich und Luxemburg. Alle kamen zusammen zum sogenannten BFR-Kongress der Zukunftswerkstatt Community Media. Und wir wollen hier in den Mediennews einen Rückblick genau auf dieses Wochenende wagen. Außerdem schauen wir auf eine Studie, die sich mit Polizeigewalt beschäftigt, und wir schauen auf eine Spotify-Playlist, die zur Lebensrettung da ist. Das gibt's jetzt hier in den Mediennews, doch zunächst der Kurzmelder.
Achtung, Achtung, hier spricht der Kurzmelder. Ich wiederhole, hier spricht der Kurzmelder, wo Neuigkeiten rund um Medien, Technik und Netzpolitisches auf den Punkt gebracht werden. Der Erfinder des World Wide Webs, Tim Berners-Lee, stellte auf dem Web Summit ein freiwilliges Regelwerk zur Verbesserung des Internets vor. Darüber berichtet businessinsider.de. Tim Berners-Lee war in Lissabon auf dem Web Summit als Redner anwesend. Dort stellte er ein Projekt seiner Organisation der Web Foundation vor. Er sehe das freie Internet bedroht und wolle daher bis Mai 2019 ein Regelwerk entwerfen, welches die Probleme beheben solle. Als Probleme sehe Tim Berners-Lee, dass der Großteil der Weltbevölkerung keinen Zugang zum Internet habe. Außerdem würden Regierungen versuchen, das Internet zum Überwachen der eigenen Bürger zu nutzen. Weiterhin kritisierte Lee, dass sich die Macht im Internet auf weniger große Konzerne wie Google, Facebook oder Amazon konzentriere. Als Lösung sehe Tim Berners-Lee ein freiwilliges, unverbindliches Regelwerk, welches von Regierungen und großen Konzernen unterzeichnet werden solle. Überredet habe er bereits Facebook, Google sowie die französische Regierung, sein Projekt zu unterstützen. Kritiker sehen ein freiwilliges, unverbindliches Regelwerk als nicht durchsetzungsfähig an. Außerdem sei laut Kritikern eine Unterzeichnung eines solchen Regelwerkes ohne Durchsetzungsfähigkeit lediglich ein Schritt von Google und Facebook, ihr Ansehen zu verbessern. Berners-Lee und seine Organisation Web Summit sehe dieses Regelwerk hingegen als ersten Schritt an, auf welchen konkrete Schritte folgen sollen, um die Umsetzung des Regelwerkes zu überprüfen. Österreich plant, Plattformen dazu zu verpflichten, Nutzerdaten herauszugeben. Netzpolitik.org schreibt darüber. Zuvor war bei dem Gipfel für Verantwortung im Netz und Gewaltprävention in Österreich eine Klarnamenspflicht in der Diskussion. Auslöser der Debatte war der Fall der grünen Abgeordneten Sigi Maurer. In dem Fall hatte sie Beleidigungen, die sie per privater Textnachricht erhalten hat, öffentlich geteilt. Darüber wurde sie vom mutmaßlichen Beschimpfer verklagt und dieser bekam Recht, da es nicht frei möglich war, nachzuweisen, ob er die Beleidigungen selber gesendet hatte. Daher wurde eine Klarnamenspflicht debattiert, um solche Fälle in Zukunft zu vermeiden. Allerdings sprach sich Sigi Maurer selbst gegen eine Klarnamenspflicht aus und sagte gegenüber netzpolitik.org, dass ihr Fall instrumentalisiert werde, um eine Klarnamenspflicht zu erreichen. In ihrem Fall sei der Name des Beschimpfers bekannt gewesen, eine Klarnamenspflicht hätte keinen Unterschied gemacht. In der Pressekonferenz nach dem Gipfeltreffen für Verantwortung im Netz und Gewaltprävention kündigten der Bundeskanzler und der Vizekanzler Österreichs allerdings keine Klarnamenspflicht an. Stattdessen sollen Plattformen dazu verpflichtet werden, Nutzerdaten bei Rechtsverletzungen herauszugeben. So viel vom Kurzmelder, viel Spaß mit einem weiteren Programm.
Einmal im Jahr treffen sich Menschen freier Radios aus dem deutschsprachigen Raum bei einem Kongress des Bundesverbandes freier Radios, seit ein paar Jahren auch Zukunftswerkstatt Community Media genannt. Und bei genau dieser Zukunftswerkstatt Community Media kamen am vergangenen Wochenende in Chemnitz bei Radio T insgesamt 150 Radiomachende zusammen. Und die kamen aus über 20 Radios in die neuen Räumlichkeiten in der Mühlenstraße 94 bei Radio T. In einer alten Schule gab es großzügige Räume, damit sich alle zusammen vernetzen konnten, damit gemeinsam diskutiert werden konnte über den Stand und die Zukunft freier Radios. Und man konnte sich vor allem kennenlernen. Und auch Radiomachende von Radio Korax waren genau auf diesem Kongress.
Ich meine, ganz banal ist der Grund, da hinzufahren, einfach andere Leute zu treffen, die auch freies Radio machen. Und ich finde das jedes Mal ein total gutes Gefühl, halt so viele andere Leute zu treffen, die auch Radio machen und die auch in ihrer Unterschiedlichkeit trotzdem auch immer wieder über ähnliche Sachen diskutieren.
Austausch vor allem und Kennenlernen von Menschen, mit denen man weiß, dass man mit denen eben viel gemein hat, also irgendwie aus Leidenschaft Radio macht. Aber das Kennenlernen deren Strukturen auch oder Erfahrungen, die je nachdem aus welchem Teil des Bundesgebiets oder es waren ja auch Leute aus Luxemburg da oder Österreich, ganz unterschiedliche Erfahrungen machen, was ihr Radiomachen angeht, ihre Wirksamkeit angeht.
Und zu merken, ja, es ist da ein Kampf vorhanden, also in dem Sinne, dass ja zum Beispiel die medienrechtliche Situation gar nicht in jedem Land gleich ist und dementsprechend auch freie Radios gar nicht in jedem Bundesland die gleiche Situation haben und wo man sich dann eben auf so einem Kongress Unterstützung holen kann und Erfahrung weitergeben kann und man aber auch merkt, das hat Auswirkungen, weil letztes Jahr waren wir so und so viele freie Radios und in diesem Jahr sind es schon wieder zwei mehr, die halt irgendwie beitreten. Solche Sachen sind irgendwie schön zu merken.
Ja, es war auf jeden Fall erstmal sehr spannend, also mit sich knapp 150 Leuten zu treffen und einfach so einen gewissen Spirit auch zu fühlen, weil ich selber bin ja jetzt auch relativ neu beim Radio und da ist es schon interessant, so auf den Erfahrungsaustausch mit anderen Leuten zu blicken und dass man ja auch einen gewissen Spirit irgendwie so da hat. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, also wenn man so in der täglichen Arbeit ist. Und ein weiterer Aspekt ist das Motto auch gewesen, also die Frage nach der Gegenöffentlichkeit, das ist mir vorher auch noch nicht so in dem Maße bewusst gewesen.
Mit einer Diskussion über die Aktualität genau dieses Begriffes und des Konzepts der Gegenöffentlichkeit startete der Kongress der Freien Radios am vergangenen Wochenende. Denn auch wenn die Strukturen und die Verankerung freier Radios in der Medienlandschaft und ihre Abhängigkeiten von Medienanstalten die historische Bedeutung des Begriffs der Gegenöffentlichkeit überholt haben, so macht die gesellschaftliche Lage diesen Begriff und also die Gegenöffentlichkeit wieder nötig. So zumindest die Position einiger auf dem Podium vertretender Menschen der Freien Radios und Leute aus dem Feld des politischen Aktivismus. Auch auf dem Podium vertreten war beispielsweise ein Vertreter des Medienrats in Sachsen. Diese Diskussion, die verlief kontrovers und mit auf dem Podium saß da auch Susan Goldammer von Radio Frei, die hier die Diskussion zusammenfasst.
Ja, der Begriff ist, glaube ich, bei vielen Freien Radios so präsent als auch so Selbstverständnis. Ich würde auch sagen bei uns, dass das vielen Leuten gesagt wird, die hier neu sind oder wenn man sich so präsentiert, dass man im Sinne der Gegenöffentlichkeit berichtet. Und ein Punkt war einfach, dass oft eigentlich gar nicht so klar ist, was sich dahinter verbirgt, so dass man halt versucht irgendwie das zu definieren, was das konkret sozusagen bedeutet. Und dieser Begriff hat einen Entstehungskontext, in dem der entstanden ist, der klar, also mir vorher selber auch nicht präsent war und glaube ich auch deswegen eigentlich nicht mehr so benutzt wird. Was aber deutlich wurde, also ein Thema war auch, wie ist das jetzt, wenn eben von rechter Seite so Begriffe wie Lügenpresse gesetzt werden und so weiter, ist also die sozusagen versuchen auch, sich gegen etablierte Medien zu stellen, wie kann man sich davon abgrenzen, obwohl sich daraus kristallisiert hat, dass das eigentlich kein Problem ist, also dass es da schon eine Begriffsklarheit gibt. Und die andere Seite war aber, dass es auf jeden Fall notwendig ist, dass es weiter Positionen gibt im Sinne der Gegenöffentlichkeit. Also zum Beispiel auch war ein auf dem Podium eine Vertreterin von NSU Watch, die halt sehr viel Aufklärungsarbeit und Informationen über den NSU-Prozess verbreitet haben. Und also da wurde ganz deutlich, dass es andere Berichterstattung braucht, als halt die in den großen etablierten Medien und vor allem eben auch von Community-Radios oder Blogs und was es alles gibt, die halt einfach da eine andere Perspektive haben, weil sie oft auch in den etablierten Medien halt keine Stimme bekommen.
Die Diskussion um Gegenöffentlichkeit, die bildete den Auftakt des Kongresses der Freien Radios in Chemnitz. Und auf dem Programm des Kongresses standen dann zudem auch jede Menge Workshops, Diskussionsrunden und auch Techniksitzungen, Sitzungen, die da auch Neues vorstellten, aber vor allem auch Workshops und Panels, die zur Vernetzung dienten.
Ich war vor allen Dingen dann auch bei den Panels dabei, wo es um diese Vernetzungstreffen geht von den mehrsprachigen Redaktionen. Und das war schon total wichtig, sich auch einfach mal wieder zu treffen, gemeinsam Dinge zu planen, denn das passiert das ganze Jahr überall. Halt sehr schwierig, wenn man hat Mailkontakt oder so, man nimmt sich Dinge vor, aber das geht im Alltag unter und von daher war das total wichtig, sich einfach mal zu sehen, direkt miteinander zu sprechen und Pläne zu schmieden.
Und dabei auch gemeinsam auf das Tool schauen, das alle freie Radios auch gemeinsam betreiben, nämlich die Internetseite, auf der sie zum Beispiel auch genau diese Medien-News immer wieder finden, die aber doch, und so kam es auch bei einem Workshop des Kongresses heraus, recht unaktuell ist.
Es gibt diese gewisse Seite, freieradios.net, und das ist bisher nur eine Austauschplattform zwischen den freien freien Radios. Es kann natürlich jeder die Seite besuchen, aber wir haben gemerkt, es ist vielleicht nicht so attraktiv für andere Leute, das auch wahrzunehmen, weil die Seite stammt, glaube ich, aus dem Jahr 2002 und das merkt man natürlich ein bisschen an. Die Themen sind jetzt nicht in einer Form, wie man das im Jahr 2018 erwartet, für den sozusagen für den Hörer, der sich privat halt mal rumstöbern will, was es denn so andere alles an Themen gibt, was so freie Radios produzieren. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, der auch ein Ergebnis davon ist, das zu überdenken und dass wir auch in Zukunft eine neue Form dazu finden.
Also was für mich maßgebend war, war ein Workshop, wo wir über überredaktionelle Zusammenarbeit gesprochen haben. Also gerade die Idee, dass man sich nicht nur über irgendwie eine Austauschplattform, wo man Beiträge übernehmen kann, austauscht, sondern auch darüber, dass man tatsächlich mal konkret an einen Ort geht und zusammen mit mehreren freien Radios Radio macht. Und das haben wir ja beim G20-Gipfel in Hamburg gemacht oder bei der Urteilsverkündung im NSU-Prozess in München. Und wir haben uns jetzt wieder zusammengesetzt, um genau solche Sachen weiter zu planen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich sowas genau auch verstetigt und dass sozusagen über die jährlichen Treffen hinaus auch immer wieder Aktionen stattfinden, wo freie Radios zusammenkommen und halt gemeinsamen Blick auf die Dinge werfen. Und das ist cool, wenn man einerseits merkt, da entwickelt sich dann so ein Selbstverständnis, also dass man tatsächlich über längere Zeiträume hinweg ein Gefühl dafür bekommt, okay, das ist das Gemeinsame, was wir machen wollen. Und gleichzeitig ist ja auch dann das Coole an so einem Tag, wo man gemeinsam Sachen macht mit anderen freien Radios, kommen halt unterschiedliche Stile Radio machen zusammen. Und da bin ich gespannt, was dann jetzt im nächsten Jahr passieren wird an überredaktioneller Zusammenarbeit.
Ein Termin wurde für diese überredaktionelle Zusammenarbeit schon gefunden. Kommendes Jahr soll es einen feministischen Streik, einen Frauenstreik geben am 8. März und auch da wollen die freien Radios gemeinsam einen Tag lang senden. Und auf dem Kongress der freien Radios geht es nicht nur darum, genau solche künftigen Termine zu definieren oder sich auszutauschen, sondern ganz stark auch auf die unterschiedlichen Stände in der Struktur und Selbstorganisation der freien Radios zu schauen, denn nicht alle Radios sind gleichermaßen ausgestattet mit Finanzen und Räumlichkeiten und festen Strukturen oder aber auch Mitarbeitenden, denn ja, Mediensache ist Ländersache und so sind die Bedingungen in den Bundesländern bei den freien Radios sehr unterschiedliche und so wird der Kongress auch immer wieder dazu genutzt, sich da ein Update zu verschaffen und zu schauen, was sind erfreuliche Entwicklungen, aber wo hat es auch Rückschritte gegeben und wo muss man da vielleicht auch gemeinsam medienpolitisch einwirken, um genau dieses Update zum Stand der Strukturen freier Radios gibt hier der im Vorstand mitsitzende Marc von Korax.
Mit Schleswig-Holstein sehen, sind gerade zwei neue Radios entstanden, die im Aufbau sind, die tatsächlich ihre Studios bauen, die anschaffen und so weiter und so fort. Was erstmal ein positives Signal ist, weil, oder auch ein guter Schritt, weil es seit Jahren endlich wieder möglich ist, dass freie Radios an den Start gehen und senden können. Wir hoffen, dass sie mit dem nächsten Jahres auf UKW zu hören sind. Aber mit der ganzen Freude könnte ich sofort die Sorgenfalte mit die Runde werfen, weil wie das langfristig abgesichert ist, ist tatsächlich noch gar nicht so richtig klar. Das heißt, auch hier müsste man drüber nachdenken, wie die Strukturen danach funktionieren können, wenn der Anschub die Anschubphase durch ist. Ne? Wenn ich nach Berlin-Brandenburg gucke, könnte ich sagen, es ist gerade ein Rückschlag passiert durch dieses Lizenzierungsverfahren, dieser tatsächlich schwer zu fassenden Geschichte auf der Frequenz 88,4, wo sich viele Radiogruppen als Experimentierfeld einbringen können, aber gar keine feste, verbindliche Struktur für freie Radios wirklich vorhanden ist, ist es jetzt so, dass zwei große, wie sagt man, Konsortien von Radiomachenden in Konkurrenz stehen. Das eine ist tatsächlich ein freies Radio, so wie wir uns das vorstellen, Beteiligungsstrukturen offen, transparent und plausibel und so weiter und so fort. Und das andere ist eher ein künstlerisch ambitionierter Zusammenschluss, der auch seine Daseinsberechtigung hat, aber eben mit einer ganz anderen Stoßrichtung zum Teil Radio macht. Und die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, die für diese Situation mitverantwortlich ist, hat ursprünglich ausgeschrieben, dass ein Radioverbund, der die anderen auch mit zu berücksichtigen hat, die Frequenz bekommt und die anderen mitticken lässt. Und das ist eben jetzt mit der Entscheidung ausgeblieben. Das heißt, jetzt stehen wieder zwei große Gruppen. Der freie Radiosektor hat tatsächlich sogar noch einen Tag verloren. Und die andere Gruppierung, die tatsächlich, glaube ich, sehr viel mehr scheint als real dahinter steht, hat tatsächlich dazu zugewonnen. Das ist ein Rückschlag, auch mit der Folge, dass die sehr heterogene Szene in Berlin tatsächlich so teilweise gerade so echt schwierig miteinander umgehen kann und irgendwie so frustriert ist, weil jahrelanges Arbeiten und Kämpfen wieder einmal sozusagen rückwärts zu einer Rückwärtsrolle geführt haben. Oder man kann jetzt gucken, was in Bayern passiert. Dort ist ja das erste Mal die Alleinherrschaft der CSU wieder mal gebrochen worden und die Freien Wähler, die dort als jetzt mit in der Regierung sind, mit dem neuen Koalitionsvertrag, hatten vor Jahren zusammen mit den Grünen die Unterstützung der Freien Radios dort in Aussicht gestellt. Müssen wir jetzt gucken, inwieweit die sich noch an ihre Zusagen und an ihre Interessen von vor ein paar Jahren erinnern können. Das könnte aber passieren, dass so ähnlich, wie es damals in Sachsen passiert ist, als die CDU ihre Mehrheit verloren, die SPD mit drin in die Regierung gekommen ist, dass es auch in Bayern die Möglichkeit gibt, dass es ein Mediengesetz gibt, in dem freie Radios berücksichtigt sind. Das bleibt jetzt zu hoffen oder daraufhin müssen wir jetzt als nächstes arbeiten.
Und daraufhin wird der Verband der Freien Radios, der Bundesverband, arbeiten, denn es gilt, sich im Rahmen des Verbandes nicht nur einmal im Jahr auf einem Kongress zu treffen, sondern auch medienpolitisch zu wirken, beispielsweise nach Berlin rein oder aber nach Bayern rein und überall da, wo es notwendig ist, freie Radiostrukturen zu unterstützen und zu befördern. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was könnte denn so ein Radiotreffen einmal im Jahr für mich bedeuten, warum ist das spannend, sich beispielsweise, so ist das Vorhaben, in einem Jahr wieder zu treffen, wenn es klappt, dann vielleicht im Norden in Rostock, dann hat Lukas hier nochmal einen Aufruf für Sie.
Was ja für Hörerinnen und Hörer jetzt, denen wir das jetzt hier erzählen, vielleicht auch interessant ist, ist einfach, dass man genau bei so einem Bundeskongress halt irgendwie merkt, wenn jemand Lust hat, Radio zu machen und zum Beispiel zu Radio Korax kommt oder aber zu Radio Frei in Erfurt kommt und dann dort einsteigt, dann ist das nicht nur ein Einstieg in das konkrete Radio vor Ort, sondern das ist auch ein Einstieg in einen größeren Zusammenhang und man kann dadurch, dass es eben diesen Bundesverband gibt, halt auch in Kontakt bundesweit mit Leuten treten, die auch freies Radio machen. Und das ist an so einem Kongresswochenende natürlich auch ganz unmittelbar spürbar.
Jetzt hier an der Mauer steht zum Beispiel, ihr wurdet Bullen, weil ihr zu feige seid, Verbrecher zu werden.
Die Punkformation Pisse mit einem Lied, was durchaus mit dem zu tun hat, worum es jetzt hier gehen soll. Die Polizei und ihre Pressemitteilungen, die erscheinen ja immer mal, als wären sie neutrale Äußerungen. Äußerungen zu Geschehnissen, die irgendwie schon mit der Polizei zu tun haben oder mit deren Arbeit. Selten wird da ganz klar benannt, naja, die Polizei ist schon ein Akteur und ihre Pressemitteilungen sind sehr oft auch ein Mittel für ihre Zwecke. Und keine neutrale Instanz, wie sie so oft beim Zitieren dann den Anschein erwecken. Warum erzähle ich das nun? Ganz häufig ist das der Fall, wenn es um Ermittlungen geht gegen die Polizei. Dass es zum Beispiel gewalttätige Aktionen der Polizei gibt und dennoch wird die Brutalität der Polizei nicht geahndet.
Also im deutschsprachigen Raum ist es zumindest so, da gibt es schon einiges an Forschung, was die Perspektive der PolizeibeamtInnen betrifft, aber bisher eben fast nichts aus der Perspektive der Betroffenen. Das Einzige, was wir wissen, wissen wir aus der polizeilichen Kriminalstatistik und der Staatsanwaltschaftsstatistik. Die polizeiliche Kriminalstatistik ist allerdings eine Eingangsstatistik, das heißt, da tauchen nur die Fälle auf, die Polizei bearbeitet. Und aus der Staatsanwaltschaftsstatistik können wir nur erkennen, was dann tatsächlich von den Staatsanwaltschaften bearbeitet wird und wie. Das heißt, es gibt ein relativ geringes Hellfeld bisher und wir wissen quasi nichts darüber, wie viele Fälle es tatsächlich gibt. Allerdings gibt es viele Berichte von AnwältInnen und Opferberatungsstellen, die erzählen oder berichten, dass solche Fälle gar nicht erst zur Anzeige gebracht werden oder sogar von einer Anzeige abgeraten wird. Genau, daher gehen wir eben davon aus, dass es ein großes Dunkelfeld gibt und das wollen wir jetzt versuchen zu erforschen.
Das sagt die Juristin Hanna Espin-Grau. Die ist mitbeteiligt an einem Forschungsprojekt an der Universität in Bochum, was sich mit einem Forschungsprojekt oder einem Forschungsfeld beschäftigt, was jetzt wissenschaftlich eher selten behandelt wird. Es geht um Körperverletzungen im Amt durch Polizeibeamte. Es geht noch mehr um rechtswidrige Polizeigewalt.
Einmal fällt auf, dass der Blick kaum auf die Zustände in Deutschland gerichtet wird, sondern viel eben über die USA vor allem gesprochen wird, wo dann halt unter den Tisch fällt, dass es auch hier eben diese Problematik gibt. Dann wird sehr wenig über den Umgang der Justiz gesprochen. Darüber, dass wir eben keine externen Ermittlungsstellen in Deutschland haben oder externe Staatsanwaltschaftsstellen, die diese institutionelle Nähe von Strafverfolgungsbehörden und Polizei aufbrechen könnten, die Sie ja auch schon angesprochen haben. Also unser Ziel ist es ja, die Debatte in der Hinsicht voranzubringen. Dann müsste man eben darüber sprechen, dass die sehr hohe Einstellungsquote und die geringe Anklagequote eben ein strukturelles Problem sein könnte und eben nicht nur ein Einzelfall. Dann denke ich, wäre es auch wichtig, einen Blick darauf zu werfen, welche Personengruppen besonders von Polizeigewalt betroffen werden, also welche Personengruppen ein hohes Risiko haben, Opfer von Polizeigewalt zu werden und was dann die strukturellen Gründe dahinter sind.
Immer wieder werden einzelne Fälle von Polizeigewalt bekannt. Meist sind es dann eher besonders spektakuläre Fälle, die auftauchen in der Öffentlichkeit. Aber über das Ausmaß und den Ablauf polizeilicher Gewaltanwendung ist sehr oft sehr wenig bekannt. Das kritisieren dann immer mal wieder Opferberatungsstellen oder Menschenrechtsorganisationen. Amnesty International weist zum Beispiel seit Jahren darauf hin, dass sehr viele Übergriffe von Polizisten nicht aufgeklärt werden.
Wir fragen in diesem Fragebogen, der ungefähr 30 Minuten in der Bearbeitung dauert, nach den Erfahrungen der Betroffenen, also was sie erlebt haben, dann aber auch, wie sie mit dem Erlebten umgegangen sind, ob sie eben Anzeige erstattet haben oder nicht, wo sie sich sonst Hilfe gesucht haben. Und dann wollen wir auch noch gerne wissen, wie der Fall durch die Justiz bearbeitet wurde.
Ja, soweit Hanna Espin-Grau über ein Forschungsprojekt, was letzte Woche gestartet ist an der Universität in Bochum. Falls Sie oder falls ihr in letzter Zeit auch einmal Opfer von Polizeigewalt gewesen seid, ihr seid aufgerufen, Sie sind aufgerufen, sich zu melden bei dem Forschungsprojekt Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamte. Das alles wird einfließen, soll einfließen in eine Studie, die in den nächsten Jahren dort erstellt wird und irgendwann auch publiziert wird und dadurch wird dann sicherlich auch ein Buch erscheinen. Und ein Buch ist ein Medium, deswegen taucht das hier in den Mediennachrichten auf, falls ihr oder sie euch gerade gefragt haben, was hat das jetzt mit Medien zu tun? Auch ein Forschungsprojekt zum Thema Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamte taucht hier mal auf in den Mediennachrichten.
Ja, und vom Forschungsprojekt über Polizeigewalt nun zu der Frage, was haben Musik, Spotify und Lebensrettung und dabei vor allem die Herzdruckmassage gemeinsam?
Wenn ein Mensch einen Kreislaufstillstand erleidet, heißt es schnell zu handeln. Und wie man jemanden wiederbelebt, haben alle von uns spätestens vor der Fahrprüfung nochmal gelernt. Durch eine Herzdruckmassage kann ein Sauerstoffrest im Herzen wieder anfangen zu zirkulieren. Das ist wichtig, denn nach 3 Minuten ohne Sauerstoff entstehen starke Schäden im Gehirn. Trotzdem werden die meisten von uns diese Herzdruckmassage im Alltag wahrscheinlich und auch hoffentlich nicht oft anwenden müssen. Der perfekte Rhythmus für eine Herzdruckmassage beläuft sich auf 100 bis 120 Drucke pro Minute. Dabei muss das Brustbein des Betroffenen in der Mitte ca. 5 cm eingedrückt werden. Um Ersthelfende zu unterstützen, hat das New York Presbyterian Hospital eine Playlist erstellt. Die Lieder auf der Playlist haben alle 100 bis 120 Beats pro Minute und eignen sich deshalb als nützlicher Ohrwurm während einer Herzdruckmassage. Die CPR-Tempo-Playlist kann man sich auf Spotify anhören. Auf ihr gibt es Lieder mit sehr passenden Titeln wie Hang With Me von Robin, I Will Survive von Gloria Gaynor oder Staying Alive von The Bee Gees. Andere Titel sind eher skurril, wenn man sich mal vorstellt, man beobachtet eine Herzdruckmassage und der oder die Helfende summt Hey Soul Sister von Train oder Rock Your Body von Justin Timberlake vor sich hin. Die Playlist ist vermutlich sehr hilfreich, wenn man sich Lied und Rhythmus einprägen kann. Wenn man jedoch zuerst Spotify oder YouTube anschalten muss, bevor man anfängt zu helfen, dann kommt jede Hilfe wahrscheinlich zu spät.
Survive. Und mit diesen möglicherweise lebensrettenden Tipps schließen und beenden wir hier schon wieder die Mediennews für den heutigen Mittwoch, den 14. November. Wie immer nachhörbar auf freie-radios.net und radiokorax.de. Macht's gut, bis zur nächsten Woche.